NDR Info. Kita, Schule, Uni. Der Bildungsreport.
Hallo und herzlich willkommen heute mit diesen Themen.
Der Wissenschaftsrat trifft Empfehlungen oder fällt Empfehlungen für diese langfristig relevanten Themen in der Wissenschaftspolitik. Ähnliches brauchen wir auch in der Schulpolitik.
Einen nationalen Bildungsrat nämlich. Der könnte sich zum Beispiel mit der Digitalisierung beschäftigen. Eine der ganz großen Herausforderungen für Deutschlands Schulen. Dann schweifen wir kurz ab nach Absurdistan und widmen uns dem Bundesbaugesetz und den Waldkindergärten. Am Mikrofon ist Katrin Erdmann. Endlich mehr Vergleichbarkeit im deutschen Bildungswesen. Das wünschen sich Eltern schon seit Jahrzehnten. Und nun könnte es tatsächlich wahr werden. Mit dem geplanten Nationalen Bildungsrat. So jedenfalls steht es im Koalitionsvertrag. Doch wie soll dieser Rat aussehen? Wer soll darin sitzen und welche Kompetenzen soll er haben? Darüber streiten Bund und Länder derzeit noch. Jörg Dräger, ehemaliger Wissenschaftssenator in Hamburg und Mitglied im Vorstand der Bertelsmann Stiftung, hat da ganz genaue Vorstellungen.
Also unsere Empfehlung war, die Politik, die Wissenschaft und die Schulpraxis mit in diesen Bildungsrat mit einzubinden, um eben diese verschiedenen Perspektiven zu haben. In der Politik übrigens von Bund über die Länder auch die kommunale Ebene. Auch das ist ja etwas, die Kommunen haben heute sehr wenig Gehör in den übergreifenden Bildungsfragen, sind aber diejenigen, die eben für viele Dinge zuständig sind. Also von der Ganztagsschule über die Kitas, also viele Fragen, die durchaus auf kommunaler Ebene entschieden werden. Also verschiedene Perspektiven an einen Tisch bringen und eben die wirklich großen Themen adressieren. Und davon haben wir genug. Inklusion, Ganztagsschule, das 8- oder das 9-jährige Gymnasium, die zukünftigen Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler haben sollen. Viele Fragen, die wir lösen müssen.
Jörg Dräger kürzlich in Hamburg. Darüber, worum es in einem nationalen Bildungsrat gehen und vor allem, wer dort mitarbeiten sollte, genau diese Frage habe ich direkt weitergegeben an Lukas Daubner von Was bildet ihr uns ein? Das ist ein Verein, der sich für mehr Bildungsgerechtigkeit in Deutschland einsetzt. Also, Herr Daubner, sind Sie mit Herrn Dräger einer Meinung?
Also ich stimme Herrn Dräger zunächst in zwei Punkten zu. Natürlich gibt es viele bildungspolitische Baustellen, die bearbeitet werden müssen. Und Schulpraxis und Kommunen müssen unbedingt im Bildungsrat berücksichtigt werden. Hinzufügen würden wir von Was bildet ihr uns ein, aber dass nicht nur die Schulpraxis, sondern die Bildungspraxis insgesamt berücksichtigt werden muss und hier vor allem auch die Bildungsbetroffenen, also Schülerinnen und Schüler oder Auszubildende und dass diese eben im Bildungsrat eine große Rolle spielen müssen.
Bisher ist das aber nicht vorgesehen, zumindest nach dem, was die noch neue Bundesbildungsministerin Karliczek präsentiert hat.
Genau, also junge Menschen sind in der momentanen Diskussion gar nicht vorgesehen. Das spiegelt aber ein generelles Problem wider, was wir in der Bildungspolitik sehen. Es wird sehr viel über junge Menschen gesprochen. Es wird aber nicht mit ihnen gesprochen und sie werden nicht gefragt, wie sie sich eigentlich ihre Schule oder ihre Ausbildungsstätte vorstellen. Und da sehen wir ein großes Beteiligungsdefizit im Bildungssystem. Und gleichzeitig wäre es eine gute Möglichkeit, wenn junge Menschen eingebunden werden, auch ein Innovationsdefizit, was wir sehen, auszugleichen. Denn junge Menschen, das ist unsere Erfahrung, haben sehr gute Ideen, wenn es darum geht, wie die Schule oder die Ausbildungsstätte oder andere Bildungsinstitutionen verbessert werden könnten.
Schon in der Kultusministerkonferenz, da wo sich ja alle Kultusminister regelmäßig treffen, da sieht man eigentlich, wie langsam Bildung vorangeht. Also da hat man sich zum Beispiel auf einheitliche Abiturstandards geeinigt. Das hat man als großen Erfolg gefeiert. Aber letztlich zum Beispiel in den Prüfungsbedingungen, da gibt es schon wieder Varianzen in jedem Bundesland. Wie soll denn ein Bildungsrat aus Ihrer Sicht schaffen, was schon 16 Ministern und Ministerinnen nicht gelingt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da müsste man jetzt ein bisschen darüber sprechen, wie dieser Bildungsrat letztendlich eigentlich ausgestaltet werden könnte. Und es gab ja schon einmal einen Bildungsrat in den 60er und 70er Jahren, der hervorragende Ideen produziert hat. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, die Protokolle anschaut, die haben die Ganztagsschule schon vorgeschlagen, eine Kita-Pflicht oder auch Vorschläge zur Inklusion erarbeitet. Und das Problem war hier, dass die Politik nicht mitgezogen ist. Und in dem jetzigen Bildungsrat müsste es eben erreicht werden, dass sowohl die Perspektiven der Praxis, die evidenzbasierte Perspektive der Wissenschaft, wie auch die Perspektive der Politik kooperativ eine Idee von Bildung oder des Bildungssystems entwirft. Das heißt, dass nicht nur die Politik alleine eben mit all den Schwierigkeiten, die das föderale Bildungssystem mit sich bringt, entscheidet, sondern unter Berücksichtigung der empirischen Bildungswissenschaften, aber eben auch der jeweiligen Praxis.
Die Politik könnte hier in diesem Gremium zusammen mit der Wissenschaft Empfehlungen erarbeiten, die dann vielleicht irgendwann mal umgesetzt werden. Da ist ja gleichzeitig die Frage, wir haben ja die Kultusministerkonferenz, könnte die dann eigentlich nicht abgeschafft werden? Wird sie nicht obsolet?
Naja, das liegt dann daran, wie der Nationale Bildungsrat letztendlich ausgestaltet ist. Wenn dem Nationalen Bildungsrat auch nur in Anführungszeichen tagesaktuelle Politiken besprochen werden und Ad-hoc-Entscheidungen gefällt werden, dann wären die Gremien relativ ähnlich und dann müsste man sich die Frage stellen, ob nicht die KMK dann überflüssig ist. In der aktuellen Diskussion wird hier eher diskutiert, dass der Bildungsrat mittel- und langfristige Strategien erarbeiten soll und vor allem auch die bestehenden Maßnahmen vergleicht und dann schaut, welche sinnvollerweise beibehalten werden und welche nicht. Und das wäre ein großer Gewinn für das deutsche Bildungssystem, denn der Föderalismus sorgt ja dazu, dass es eben in den 16 Bundesländern sehr unterschiedliche Regelungen gibt. Und wenn man sich einmal hinsetzen würde und evaluieren würde, welche Maßnahmen eigentlich sinnvoll sind und welche weniger sinnvoll und sich dann hinterher in der KMK darüber einigen könnte, eben bestimmte Maßnahmen nicht mehr weiterzuführen, wäre das schon eine andere Qualität als das, was momentan in der KMK diskutiert wird.
Herr Daubner, Sie sind ja nicht nur Sprecher vom Verein, was bildet ihr uns ein, sondern Sie haben auch als Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung ein Papier zum Nationalen Bildungsrat geschrieben, haben sich da mit Vor- und Nachteilen auseinandergesetzt. Da ziehen Sie auch einen Vergleich zum Wissenschaftsrat, der die Bundesregierung ja berät, gerade was die Hochschulen angeht. Inwiefern kann denn der Wissenschaftsrat ein Vorbild sein und inwiefern aber auch nicht?
Da würde ich sagen, der Entscheidungsmodus einer Zweidrittelmehrheit wäre ein sinnvolles Konstruktionselement, denn in der KMK beispielsweise wird ja immer einstimmig abgestimmt, was oft dazu führt, dass es entweder gar keine Entscheidung oder eben die bekannten lahmen Kompromisse entschieden werden. Und diese Zweidrittelmehrheit ist ein Mechanismus, der dazu führt, dass eben niemand übergangen wird, gleichwohl aber innovative Entscheidungen getroffen werden können. Und ein zweites Konstruktionselement könnte dieses Kammersystem sein. Also im Wissenschaftsrat gibt es drei Kammern. Einmal die Wissenschaftskammer, die Verwaltungskammer und eben die Vollversammlung, die dann jeweils mit einer Zweidrittelmehrheit abstimmen. Das wäre etwas, was ich mir für den Bildungsrat auch vorstellen könnte, was ja auch momentan diskutiert wird.
Dieser Bildungsrat soll letztendlich, ja wie der Wissenschaftsrat auch, ja nur Empfehlungen geben. Dann ist ja schon wieder die Frage, dann gibt er Empfehlungen, dann geht es in die KMK und dann kann man vielleicht so einer Empfehlung folgen, vielleicht aber auch nicht. Das stelle ich mir als Mitglied dann auch ziemlich frustrierend vor. Müsste es da nicht irgendwie noch einen Mechanismus geben, der dann auch irgendwie absichert, dass das, was da vielleicht beschlossen wird, gerade wenn es um so langfristige Entwicklungen geht, auch nicht nur für die Tonne produziert wird, sag ich mal?
Also im Wissenschaftsrat sieht man ja, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Also die meisten Empfehlungen, die dort erarbeitet worden sind, sind über kurz oder lang letztendlich in der einen oder anderen Form umgesetzt worden. Das hat sich aber über die Jahre oder Jahrzehnte institutionalisiert. Das wäre etwas, wo man jetzt natürlich vorher nicht sagen kann, wie das beim Bildungsrat funktionieren würde. Ein Mechanismus, der in irgendeiner Form Zwang ausübt, das sehe ich momentan nicht wirklich. Das ist ja auch Gegenstand der aktuellen Diskussion, dass der Bund beispielsweise eine Stimmmehrheit bekommen könnte. Da ist das Problem, dass das die Länder vermutlich einfach nicht mitmachen würden und es eben zum Teil auch verfassungsrechtliche Fragen gibt, die da beantwortet werden müssten, beziehungsweise eben die Verfassung geändert werden müsste. Und das wäre eine ganz andere Diskussion, die man da vorher eigentlich noch führen müsste. Und ich glaube auch, dass wenn eine Empfehlung getroffen wurde und dann nach 2 Jahren mal nachgefragt wird, beispielsweise auch vom Bildungsrat, warum der Empfehlung nicht gefolgt wurde, dass ein Rechtfertigungsdruck erzeugt, der für die jeweiligen Kultusminister oder Ministerin doch dann wiederum handlungsführend sein kann.
Zum Schluss würde ich gerne noch von Ihnen wissen, ein bisschen ein Grund, sage ich mal, für so einen Bildungsrat ist natürlich auch immer die jahrzehntelange Förderung, könnte man schon sagen, von Eltern, die es leid sind, dass sie, wenn sie in ein anderes Bundesland ziehen, sich wieder mit neuen Regeln auseinandersetzen müssen, von Lehrkräften aber auch die können sich in dem jeweiligen Bundesland vielleicht das ein oder andere nicht anerkennen lassen von ihrem Studium. Also letztlich soll es mehr Einheitlichkeit im ganzen Bildungssystem geben. Sehen Sie da Licht am Ende des Tunnels mit so einem Bildungsrat?
Jein. Also man muss zum einen ja sagen, dass die Kritik, glaube ich, mittlerweile bei der KMK relativ deutlich angekommen ist und man sich jetzt versucht, darüber zu verständigen, da eine Vereinheitlichung bestimmter, zum Beispiel der Schulabschlüsse oder des Abi-Aufgabenpools irgendwie zu einigen. Der Bildungsrat könnte insofern da hilfreich sein, dass er eben eine Expertise erarbeitet und wirklich fundiert erarbeitet über 2-3 Jahre hinweg, wie so eine Angleichung der 16 unterschiedlichen Bildungssysteme letztendlich aussehen kann und die dann aber auch Berücksichtigung finden muss in der Bildungspolitik. Gleichwohl, und das ist etwas, was man gerade in der Diskussion sieht, man sollte den Nationalen Bildungsrat auch nicht zu sehr mit Erwartungen überfrachten. Das Gremium kann jetzt, glaube ich, nicht alle bildungspolitischen Probleme, die wir so haben, lösen. Aber sie kann eben dazu sorgen, dass das Wissen aus Praxis, aus Wissenschaft und eben aus Politik zusammengeführt wird.
Und das hoffentlich, bevor die 4 Jahre Regierungszeit schon wieder um sind. Das war Lukas Daubner vom Verein Was bildet ihr uns ein? Noch ein bisschen mehr, weil schon länger auf der Agenda wurde und wird über die Digitalisierung an den Schulen gestritten. In der alten Bundesregierung hatte Bildungsministerin Wanka bekanntlich 5 Milliarden Euro zugesagt, die dann aber auf sich warten ließen. Nun aber will der Bund das Geld ja locker machen. Bis Ende des Jahres soll es eine entsprechende Bund-Länder-Vereinbarung geben. Ein Thema, bei dem alle irgendwie dabei sein wollen. So auch die Handelskammer Hamburg. Die hatte kürzlich zu einer Art Digitalkonferenz geladen und rund 400 Menschen aus Wirtschaft, Politik, Uni und Schule kamen. Mehr dazu von Elisabeth Weidt.
Mittagspause im Foyer der Handelskammer. Zwischen Kartoffelsalat und Frikadellen diskutieren rund 450 Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler, Lehrer und Studenten über die digitale Zukunft in den Schulen. Schon in 2 Jahren kann im Digitalen viel passieren, sagt Florian Schmidt, Student in Lüneburg und vor 2 Jahren selbst noch auf der Schule.
Das war noch wesentlich anders als heute. Also heutzutage, ich kenne das von meiner kleinen Schwester, hat jeder Schüler im Unterricht auch sein Handy dabei. Wir waren damals noch in einer Generation, in der, wenn wir das Handy rausgeholt haben, das Handy einkassiert worden ist und wir das am Ende in der Schulbibliothek so abholen durften. Aber es gab damals auch schon Informatikkurse, es gab damals auch schon Robotikkurse. Es war schon ein Thema, aber eben nur für die Leute, die das auch wirklich interessiert hat.
Er studiert Kulturwissenschaften und Erziehung. Könnte also später selbst Lehrer werden.
Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber ich finde eben den multiperspektivischen Blick auf die Schule interessanter. Also was ist Schule eigentlich für ein Ort? Welche Bedeutung hat Schule eigentlich für die Gesellschaft? Und ich bin eben der Meinung, dass es eine ganz zentrale Bedeutung für die Gesellschaft hat.
Ihrer bedeutungsvollen Rolle wird die Schule jedoch bei der Digitalisierung nur selten gerecht. So ergab eine Umfrage der Handelskammer unter mehr als 550 Unternehmen, 97% von ihnen finden, dass die Schulen momentan nicht ausreichend digitale Kompetenzen vermitteln. Außerdem gibt es noch immer Schulen, die nicht ans Internet angeschlossen sind. Zum Vergleich, in Südkorea waren schon vor 18 Jahren alle Schulen am Netz. In Hamburg kann mittlerweile zwar jeder Schüler im Unterricht online gehen, doch das allein reiche noch nicht aus, sagt Sören Schröder, Lehrer an der Stadtteilschule in Rissen.
Wir alle müssen erstmal lernen, mit den Dingen umzugehen und sie richtig anzuwenden, damit wir das dann wiederum kompetent an unsere Schüler weitergeben können.
Er selbst nutzt verschiedene digitale Möglichkeiten in seinem Unterricht.
Ich arbeite viel mit dem Smartboard, dem Whiteboard, Film und teilweise versuche ich da, wo es möglich ist, auch die zum Beispiel Smartphones der Schüler mit einzubinden. Zum Beispiel im Englischunterricht mit digitalen Wörterbüchern, kleinen YouTube-Filmen. Ich setze es im Medienunterricht ein, dass die Schüler eigenständig Filme drehen oder eigene Werbung konzipieren. Also da findet es durchaus auch schon Anwendung.
Sören Schröder sieht die Digitalisierung nicht wie so manch anderer Lehrer als ein weiteres Problem, das er neben Inklusion und anderen Aufgaben zusätzlich zu bewältigen hat.
Unbedingt als Bereicherung. Ich glaube auch, sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer als Bereicherung. Stillstand gibt es nie. Wir haben uns immer weiter vorwärts entwickelt und es kam immer irgendwas Neues hinzu. Und ich glaube, das ist nur ein weiterer Baustein da drin. Ich sehe das nicht als so großes Problem, eher als Herausforderung, die mir aber auch viel Spaß bringt.
Daniela Stange ist Referentin für Ausbildung in der Otto Group. Sie wünscht sich mehr IT-begeisterte Lehrkräfte in den Schulen, aber auch ein digitaleres Unterrichtskonzept.
Gerade in den IT-Berufen ist das, was an allgemeinbildenden Schulen, aber auch an beruflichen Schulen vermittelt wird, entspricht nicht den Kenntnissen oder auch nicht den Kompetenzen, die wir nachher im Berufsalltag brauchen. Also da ist das Gap, glaube ich, besonders groß. Ich denke, da wird eben auch sehr fernab von der eigentlichen Wirtschaftsrealität das Wissen auch vermittelt. Und wenn dann das Ganze in einem Unternehmenskontext irgendwie dann stattfindet, dann merken wir halt schon, dass da viele große Lücken halt auch sind.
Kai Mattheisen ist im Elternrat eines Hamburger Gymnasiums und selbst Unternehmer. Für ihn ist das Digitale nicht mehr wegzudenken. Umso wichtiger sei so, dass die Kinder umfassend darin unterrichtet würden.
Es gibt keine Blaupause, die man auf alle Schulen ausrollen kann, sondern es geht darum, halt eben individuell in den einzelnen Schulen, in den Lehrerkollegien, in Verbindung mit den Eltern und den Schülern die Lösung zu finden. Und das ist genau das halt eben unter Berücksichtigung der angesprochenen Gefahren im Bereich von künstlicher Intelligenz, Big Data, das halt eben unter einen Hut zu bringen. Und das versuchen wir jetzt halt eben als Eltern für uns rauszufiltern und mit in die Schule zu bringen.
Dass mit dem Digitalpakt von Bund und Ländern nun 5 Milliarden Euro in die Schulen investiert werden, sei prinzipiell ein richtiges Vorhaben, sagt Julia Freudenberg. Sie arbeitet in der Hackerschool Hamburg, einem gemeinnützigen Verein, der Kinder und Jugendliche für IT begeistern will. Trotzdem hat sie Bedenken.
Das, was wir betrachten, ist, dass es keinen ganzheitlichen Ansatz gibt, sondern dass es Stückwerk ist. Dann werden 5 Milliarden freigegeben, ja. Und dann sind die Rechner in der Schule, okay, aber keiner kann sie warten. Dann ist der Drucker da, die Patrone ist alle, keiner weiß, woher er eine neue kriegt und wie er sie einsetzt. Und es ist halt einfach nicht umfassend gedacht. Es ist Flickwerk.
Aber in ihrer Initiative sehe sie immer wieder, welches Potenzial eigentlich in den Schülern stecke. Auch wenn die Noten im Unterricht nicht unbedingt so gut sind.
Ich sehe bei den Kindern, die bei uns in der Hackerschool sind, dass wir es schaffen, am Ende leuchtende Augen zu haben. Ein Mädchen in einem unserer Lieblingsfilme sagt, das ist so toll, ich mache das auf jeden Fall weiter. Und sie und ihr Bruder haben sich beide Microbits gekauft und programmieren selber vor sich hin und probieren Sachen aus. Also wenn die Kinder die Gelegenheit haben, das auszuprobieren, die lernen intuitiv, die lernen anders als wir und sie sind total begeistert.
Das war ein Beitrag von Elisabeth Weidt. Ein Thema, das uns, wie die Digitalisierung noch lange begleiten wird, ist natürlich die Integration von Einwanderern in den Arbeitsmarkt. Immer wieder berichten Handwerksbetriebe von motivierten jungen Leuten, die in der Praxis gut mithalten können. Woran es hapert, ist die Theorie, weil Deutschkenntnisse fehlen. Das, so heißt es aus dem Handwerk, liege auch an den Berufsschulen. Dort gibt es in der Regel kaum den Deutschunterricht, der gebraucht würde. In der Berufsschule für Bau in Hannover jedoch versucht man, einen neuen Weg zu gehen. Brigitte Lehnhoff berichtet.
Die berufsbildende Schule Bau in Hannover, ein Montagmorgen in der Klasse für Straßenbauer. Lehrer Fabian Bayer unterrichtet 29 junge Männer und eine junge Frau, alle im ersten Lehrjahr. Ihre Aufgabe heute?
Es geht darum, den Bauablauf für das Herstellen eines Streifenfundamentes für ein Einfamilienhaus zu planen, anhand einer Bilderserie mit Texten. Das wird dann anschließend präsentiert.
Hinten im Klassenraum rücken 4 junge Männer zu einer Gruppe zusammen. 2 kommen aus Guinea, einer aus Pakistan, einer aus dem Sudan. Zu ihnen setzt sich Julia Wilmerding und verteilt auf dem Tisch die Bild- und Textkarten.
Ich würde sagen, wir lesen das jetzt noch einmal zusammen und klären Begriffe, die ihr nicht kennt. Fangen wir mal mit dem ersten Text an. Magst du den einmal lesen?
Okay, Sauberkeit sich einbauen, nackt der aus Hube für das Fundament. Ausgeführt ist, wird eine 6 bis 10 cm dicke Sauberkeit T-Sichte auf.
Der Schüler tut sich schwer mit der Aussprache und es ist nicht klar, ob er wirklich versteht, was er vorliest. Julia Wilmerding hakt nach.
So, was ist jetzt der Aushub?
Aushub ist so wie Graben. Den Boden Sand muss man erstmal rausnehmen.
Genau, das ist Graben. Der Aushub. Das, was du aus der Baugrube rausholst, das ist der Aushub.
Die Studentin erklärt unbekannte Worte, übersetzt Fachbegriffe in einfache Sprache und testet, ob die jungen Männer inhaltlich alles verstanden haben. Julia Wilmerding studiert Bautechnik und Spanisch auf Berufsschullehramt im 4. Semester.
Ja, für mich ist das ja so eine praktische Erfahrung schon mal, weil ich da ja später selbst vorne stehen werde und das ist ja einfach schon mal so eine Übung.
Studierende vom Fach unterrichten gemeinsam mit der Lehrkraft. Aus Sicht der Schulleitung ist das der optimale Weg, die Azubis sprachlich sowie fachlich voranzubringen und sie gleichzeitig in die Klasse zu integrieren. Doch die Berufsschule Bau in Hannover ist eine Ausnahme. Denn meist lernen zugewanderte Jugendliche in sogenannten Sprintklassen ein Jahr lang erst einmal nur die deutsche Sprache. Einige bekommen auch schon Einblick in die Berufspraxis. Sobald aber die duale Ausbildung beginnt, gibt es keine geregelte Sprachförderung mehr.
Ich sage immer, wenn ich nach China gehen würde, würde ein Jahr auch nicht ausreichen, damit ich die chinesische Sprache so lerne, dass ich einen Beruf erlernen kann.
Meint Gisela Theising, stellvertretende Leiterin der Berufsschule Bau. Betriebe und Kammern hätten das Problem zwar erkannt, doch gegengesteuert wurde bisher nur mit Sprachunterricht nach der Arbeit oder am Wochenende. Das aber sei nicht effektiv.
Der Kopf ist einfach voll. Da können die sich nicht mehr drauf konzentrieren. Und deshalb versuchen wir, dass wir die Begleitung im Unterricht sicherstellen, sodass genau dann an der Stelle, wo das sprachliche Problem entsteht, eine Unterstützung da ist.
Allerdings geht es bisher nur um ein befristetes Experiment. Das Land als Geldgeber und die Region Hannover als Schulträger haben sich darauf geeinigt. So kann sich die Sprachtrainerin bei den Straßenbauern im ersten Lehrjahr auf 4 Azubis konzentrieren. Eigentlich müsste die Gruppe viel größer sein, damit Fördergeld fließt. Ob und wie es auf Dauer finanziert werden kann, ist völlig offen. Aber das Experiment geht aus Sicht von Ulf Birger-Franz, Bildungsdezernent für die Region Hannover, in die richtige Richtung, weil es sich den Gegebenheiten anpasst.
Aus dem Grunde haben wir als Region Hannover ein jährliches Budget ab 2017 von 100.000 Euro zur Verfügung gestellt für unsere berufsbildenden Schulen, auf die zurückgreifen können und wo sie ganz flexibel eben mal für eine Gruppe einfach einen Sprachtrainer organisieren können und einfach eben diese Lücken auch stopfen können.
Erschwert wird dieses flexible Modell allerdings durch starre Vorgaben. So kann für manches Fach kein passender Mitarbeiter gefunden werden, weil sich die Berufsschulen ihre Sprachtrainer nicht selbst aussuchen dürfen. Letztlich geht das auf Kosten aller. Da nützt es auch nichts, wenn Hussein aus dem Sudan mit seiner Ausbildung zum Straßenbauer zufrieden ist.
Betrieb sehr gut, mit denen ich arbeite, das sind auch freundlich mit mir. Die versuchen mir auch zu helfen, immer so. Ja, ich bin zufrieden, richtig, mit dem Betrieb. Mit den Leuten, die wir zusammenarbeiten.
Am Arbeitsmarkt hätte er als Straßenbauer gute Aussichten auf einen Job. Doch ohne zusätzlichen Deutschunterricht wird er die Ausbildung wohl kaum schaffen.
Brigitte Lehnhoff berichtete. Und von den Berufsschülern und Schülerinnen kommen wir jetzt zu den ganz Kleinen. Tagsüber draußen rumtoben, die Natur kennenlernen und erleben. Dafür gibt es in Schleswig-Holstein mehr als 50 Wald- und Naturkindergärten. 3- bis 6-Jährige sind dort im Prinzip bei Wind und Wetter an der frischen Luft. Wenn es wirklich mal zu kalt oder zu nass wird, brauchen die Kinder jedoch kurzfristig einen Unterschlupf. Einen Bauwagen zum Beispiel. Da aber stellt das Bundesbaugesetz sich quer. Ausgerechnet im Wald dürfen Waldkindergärten keine Unterkünfte aufstellen, aber andere wie Forstarbeiter und Landwirte schon. In Schleswig-Holstein, wo der erste anerkannte Waldkindergarten vor 25 Jahren entstand, nimmt die Landesregierung nun diese paradoxe Gesetzeslage in Angriff, wie unsere Reporterin Jenny Witt berichtet.
Einmal den Schuh anziehen. Das machst du toll.
Super, und jetzt
ich hab das abgerissen.
Jetzt wird geschaukelt und ordentlich Anschwung.
Diese Kinder aus der Honigbienengruppe gehören zu einem der ersten Waldkindergärten Schleswig-Holsteins, den Wühlmäusen aus Preetz. Sie klettern und buddeln und beobachten und sind schon mit ihren 4 oder 5 Jahren große Experten, was Pflanzen und Tiere angeht.
Vögel, hey,
und eine Raupe sehen wir hier.
Grün, blau und gelb und rot und Marienkäfer.
An diesem warmen Sommertag wandern sie in Grüppchen auf einer Waldwiese herum. Manche tragen große Stöcke durch die Gegend.
Wir haben uns auch schon ein Raumschiff gebaut.
Ich bin ja auch gerade im Raumschiff.
Weiter abseits werden Dinge im Gras beobachtet. Alle sind in Bewegung und trotzdem ist es meistens erstaunlich ruhig.
So, wer möchte denn Holunder, Blütensaft?
Ich will nicht.
Und Selter gibt es.
Diese Gruppe besteht jetzt erst seit einem knappen Jahr. Wir sind die 4. Gruppe und die Kinder haben sich hier ganz toll eingefunden. Die blühen einfach auf hier in der Natur.
Erzieherin Nicole Stamm ist mit den Kindern ständig draußen.
Die können hier klettern, sich frei entfalten. Sie können die Natur und die Jahreszeiten erleben und mit allen Sinnen erleben. Wir erleben sie als sehr ausgeglichen und wir haben immer viel Spaß hier draußen.
Im Sommer ist das kein Problem, aber im Winter brauchen sie bei Eis, Schnee oder Dauerregen einen Ort, wo sie kurz einkehren können.
Es ist schon wichtig, dass man zwischendurch mal die Möglichkeit hat, sich ein bisschen geschützter aufzuhalten. Idealerweise natürlich mit einer kleinen Wärmequelle. Es ist ja nie so, dass wir uns dann ausziehen und es ist Sauna, sondern es ist wirklich gerade so, dass man sich die Hände nochmal wärmen kann, um eben das Brot zu essen oder vielleicht auch mal geschützt zu malen oder was zu basteln. Das ist schon essentiell wichtig.
An Platz mangelt es nicht. Die Wühlmäuse haben mehrere schöne Waldgebiete zur Verfügung. Dass eine Unterkunft fehlt, liegt am Bundesbaugesetz. Es definiert den Wald als Außenbereich und dort bekommen nur sogenannte privilegierte Vorhaben eine Baugenehmigung. Dies betrifft zum Beispiel Landwirte, Forstarbeiter oder die Betreiber von Windanlagen. Aber Waldkindergärten stehen nicht auf der Liste. Kindergartenleiterin Susanne Fechner von den Wühlmäusen findet das absurd.
Also für die Tiere muss man einen Unterstand bauen und die haben auch Quadratmeterzahlen, die eingehalten werden müssen, damit sie auch alle genug Platz haben. Aber für ein Kind darf man es nicht bauen im Wald, dann kann man es nicht machen. Wenn man hat ja auch eine Verantwortung den Kindern gegenüber und wenn die einfach total frieren oder man keine Möglichkeit hat, einfach die Kinder zu schützen, dann kann man es auch nicht mit einem guten Gewissen machen und das steht dann einfach nicht im Einklang mit dem, was einfach die Gesetzeslage hergibt. Und das ist schon sehr frustrierend.
Und so ging die Vorsitzende der Wühlmäuse, Irmela Will, mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf die Suche nach einer Lösung. Die fand sie in Süddeutschland. In Baden-Württemberg hat die Landesregierung nämlich per Gesetzeserlass die dortigen Waldkindergärten ebenfalls als privilegierte Nutzer eingestuft. Eine solche Lösung für Schleswig-Holstein wünscht sich auch Irmela Will.
Da sind wir eben jetzt am Verhandeln mit der Landesregierung, dass sie einen Klarstellungserlass schreiben, dass auch wir nur im Außenbereich arbeiten können. Und darum bekommen wir eben auch die Möglichkeit, im Außenbereich einen Bauwagen aufzustellen oder eine Hütte zu errichten.
Momentan befasst sich der Landtag mit dem Thema.
Wir hatten mehrere Treffen schon und wir merken mittlerweile, dass sie auch wissen, wie wichtig uns Waldkindergärten dieses Thema ist. Also wie existenziell das ist auch für viele Waldkindergärten, die gar nicht arbeiten können, wenn da keine Möglichkeit besteht, im Außenbereich etwas zu errichten. Und von daher sind wir eigentlich guter Dinge und hoffen, dass die Landesregierung eine Lösung findet.
Genau das scheint nun der Fall zu sein. Das Innenministerium in Schleswig-Holstein bestätigt, dass die Landesregierung das Landeswaldgesetz schon geändert hat, um den Wald als einen Lernort zu definieren. Ein paar Monate mag es noch dauern, bis alles besiegelt ist. Schließlich sind drei Behörden und der Landtag daran beteiligt. Aber dann sollten die Kindergärten die gewünschte Lösung haben. Erzieherin Stamm ist begeistert.
Das wäre super schön. Also ich denke nur an den vergangenen Winter, wo wir minus 10 Grad und Ostwind hatten und wir dann netterweise von der Kirche beherbergt wurden. Aber wir sind einfach draußen Menschen und wir wollen gerne draußen sein. Und es geht nur darum, sich mal zumindest zum Frühstück und zum Wickeln drinnen aufzuhalten, dass wir einmal kurz wieder warm oder einigermaßen warm werden und dann wieder gleich rauszugehen. Und das würde es enorm entspannen, einfach zu wissen, man hat die Möglichkeit, einmal kurz sich wieder aufzuwärmen.
Natürlich gibt es weitere Gründe, warum eine Baugenehmigung verweigert werden kann. Öfen und ähnliche Wärmequellen in Bauwagen sind Risikofaktoren. Fallende Bäume und Äste ebenso. Diese Dinge werden weiterhin von Fall zu Fall beurteilt. Aber immerhin verfasst die Landesregierung nun auch einen neuen Leitfaden für die Naturkindergärten, um sie über solche Hürden zu informieren und ihnen weiterzuhelfen. Ein gutes Zeichen, findet Irmela Will, gerade in dem Bundesland, wo der erste staatlich anerkannte Waldkindergarten vor 25 Jahren entstand.
Schleswig-Holstein ist ja praktisch, hat ja den Gründungskindergarten in Flensburg. Also wir hoffen sehr, dass das jetzt in die richtige Richtung geht und dass endlich jetzt eine konkrete Lösung kommt, die uns weiterbringt, weil auch wir sind betroffen. Also viele Kindergärten in Schleswig-Holstein sind davon betroffen.
Für die kleinen Wühlmäuse aus Preetz ist ihr Waldkindergarten auf jeden Fall das perfekte Modell. Und sie sind sich ganz sicher, wo sie am liebsten ihre Zeit verbringen.
In der Natur, hier draußen so, weil hier Bäume sind zum Klettern. Da wird uns nicht kalt.
Also, der nächste Winter kann kommen in Schleswig-Holstein und mit diesem Beitrag von Jenny Witt geht diese Sommerausgabe auch schon wieder zu Ende. Wir freuen uns natürlich auf Ihr Feedback, gern per Mail an bildungsreport@ndr.de. Nächste Woche hören Sie zu dieser Zeit auf NDR Info wieder Streitkräfte und Strategien. Ich bin dann in 4 Wochen wieder für Sie da. Tschüss und danke für das Interesse, sagt Katrin Erdmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.